Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, es ist in Deutschland ja üblich, bei jeder Gelegenheit auf die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft hinzuweisen. Das ist auch heute hier schon geschehen und das kann ich natürlich nur unterstreichen. Es ist also begrüßenswert, dass sich die Bundesrepublik das Lissabon-Ziel von 3% des Bruttoinlandsprodukts für die Wissenschaft zu eigen gemacht hat. Es ist begrüßenswert, dass die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode zusätzlich 6 Milliarden Euro für die Forschung bereitstellt, dass Bund und Länder auch den Pakt für Forschung und Innovation mit einer 3%igen jährlichen Steigerung bis 2010 für die Forschungsorganisationen schultern. Und es ist begrüßenswert, dass die fulminante Exzellenzinitiative von Bund und Ländern ermöglicht worden ist, die die Leistungs- und Innovationsfähigkeit unserer Universitäten herausfordernd stimuliert. Nun könnte es reizvoll sein, die wissenschaftspolitischen Elemente des vorliegenden Entwurfs für die Föderalismusreform grundsätzlicher unter diesem Gesichtspunkt zu diskutieren, unter dem Gesichtspunkt, ob sie das deutsche Wissenschaftssystem, wie allseits gewünscht, tatsächlich leistungsfähiger machen werden oder die Bedingungen der Möglichkeit seiner Leistungsfähigkeit jedenfalls schaffen. Ich sehe von dieser grundsätzlicheren Diskussion ab, weil ich zwar Wissenschaftler, aber doch hinlänglich politisch bin, hoffe ich jedenfalls zu wissen, dass die Leitlinien dieser Reform nicht mehr verrückt werden. Ich übergehe zudem eine ganze Reihe rechtssystematischer Fragen im Bereich des Wissenschaftsrechts der Reform, weil es dafür hier sachlich Zuständigere gibt, und ich übergehe auch den Bereich, für den ich selber sachlich zuständig bin, nämlich die ästhetischen Dimensionen. Nicht übergehen kann ich einige Nachbesserungen, die erforderlich sind, wenn die derzeitige Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems gehalten werden soll. Und das ist ja das Mindeste. Die erforderlichen Nachbesserungen, und Sie werden etwas wiederholen, was hier schon gesagt worden ist, aber ich habe tatsächlich noch einen neuen Punkt. Also die erforderlichen Nachbesserungen gelten dem Wissenschaftssystem in Deutschland insgesamt. Denn natürlich werden einige Bundesländer in der Lage sein, ihr Wissenschaftssystem auch nach der Reform konkurrenzfähig zu halten oder sogar noch auszubauen. Dass dies jedoch für alle Länder und damit für das System in Deutschland insgesamt gelten könnte, das muss man, glaube ich, wirklich doch bezweifeln. Die tragende Struktur dieses Gesamtsystems bilden die Universitäten. Der Wissenschaftsrat spricht, nicht zur Freude aller, aber doch zu Recht, er spricht von den Organisationszentren der Wissenschaft, von den Universitäten als den Organisationszentren der Wissenschaft, die zugleich die zentrale Säule des tertiären Ausbildungssektors sind. Die Leistungsfähigkeit der Universitäten ist daher entscheidend für das Innovationspotenzial und für die Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftssystems, unserer Gesellschaft und Wirtschaft überhaupt. Schon lange aber sind die Universitäten in Deutschland unterfinanziert. Und die teilweise dramatischen Kürzungen in einigen Ländern in den letzten Jahren lassen ja nicht gerade auf eine Trendwende hoffen. Gleichzeitig wird und soll, so die einhellige Prognose aller Fachleute, der KMK, des Wissenschaftsrats und so weiter, gleichzeitig wird und soll die Zahl der jährlichen Studienanfänger weiter steigen und am Anfang des kommenden Jahrzehnts die Anfängerzahlen des Jahres 2000 um 100.000 oder mehr Studienanfänger pro Jahr übertreffen. Anders gesagt, der Kapazitätsbedarf der Hochschulen wird um 25% zunehmen. Wegen der steigenden Zahl an Studienberechtigten, wegen der Schulzeitverkürzung, wegen der Umstellung auf phasierte Studiengänge Bachelor, Master und vor allem und auch aus Gründen der Strukturveränderungen am Arbeitsmarkt. Deswegen ist ja auch notwendig, dieser Aufwuchs, und nicht nur sozusagen ein Problem, vor dem wir paralysiert sitzen könnten. Ich spreche von einem Viertel der Dimensionen des Gesamtsystems. Das sind enorme Dimensionen. Wie sollen die häufig schon jetzt finanziell bis an die Grenzen belasteten Länder diese zusätzliche Aufgabe meistern? Ich sehe keinen anderen Weg, und es ist hier auch von keinem anderen Weg gesprochen worden bis jetzt, als den der finanziellen Unterstützung durch den Bund. Was in der konkreten Situation dringend erforderlich ist, scheint aber auch aus prinzipiellen Erwägungen heraus geboten, eine verfassungsrechtlich tragfähige Basis für die Möglichkeit der Kooperation von Bund und Ländern auch bei den laufenden Mitteln für den Hochschulbereich, also im Bereich dessen, was man früher einmal Hochschulsonderprogramme genannt hat, bei den laufenden Mitteln. Ich habe in den letzten Monaten nur ganz vereinzelt Stimmen gehört, die dieses jetzt vorgesehene Kooperationsverbot, und ich weiß, dass das für einen Kampfbegriff gehalten wird und dass er untechnisch ist, nur ganz wenige Stimmen gehört, die den Ausschluss von Hochschulsonderprogrammen für richtig halten. Im Gegenteil, allgemein wird nicht ein Kooperationsgebot, aber allgemein wird die verfassungsrechtliche Kooperationsmöglichkeit auch bei Hochschule und Lehre für erforderlich gezeigt. Und das zeigt sich übrigens auch daran, dass vielerorts schon jetzt darüber nachgedacht wird, wie man die unerwünschten Konsequenzen des aktuellen Reformentwurfs umgehen kann, wie sich also vor allem auch der Ausschluss von Finanzhilfen des Bundes im Hochschulbereich und in der Lehre bypassen lässt. Viel rationaler wäre es doch, die Reform so zu gestalten, dass solche Bypässe gar nicht erst nötig werden. Zweitens mache ich mir Sorgen, ob auch nach der Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau und deren Leistungsfähigkeit, Effizienz und Transparenz will ich jetzt als Vorsitzender des Wissenschaftsrats tatsächlich nicht kommentieren. Ich mache mir Sorgen, ob auch nach dieser Abschaffung noch genügend Investitionsmittel in die Hochschulen fließen werden. Der neue 143c-B sieht zwar vor, dass den Ländern für Hochschulinvestitionen bis 2013 bzw. 2019 diese 700 Millionen jährlich zugewiesen werden sollen. Die Gegenfinanzierung durch die Länder ist aber nicht sichergestellt. Und nach den vielen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen geführt habe, muss ich davon ausgehen, dass diese Gegenfinanzierung auch nicht von allen Ländern in vollem Umfang bereitgestellt werden kann. Mit anderen Worten, zu befürchten ist, dass den Universitäten trotz ihrer herausragenden Bedeutung und der zukünftigen großen Herausforderungen nicht nur an den erforderlichen Mitteln für den laufenden Betrieb fehlen wird, sondern auch an den notwendigen Investitionen. Und jetzt kommt meine dritte große Sorge, die ist nicht weniger konkret finanziell als die beiden erstgenannten, und das ist die Universitätsmedizin. In Deutschland gibt es 36 medizinische Fakultäten, und jeder weiß, dass deren Finanzierung sehr viel Geld verschlingt und dass die neuen DRG-Bedingungen, die Fallkostenpauschalen, zu einem bisher ungekannten Kostendruck geführt haben. Auch diese Universitätsmedizin wird in Zukunft von den Ländern allein getragen werden müssen. Ich halte es für ausgeschlossen, dass die 14 Länder, die diese 36 Fakultäten unterhalten, dass sie dazu wie bisher in der Lage sein werden. Ich habe genügend Signale aus den Ländern, die dies bestätigen. Überall wird darüber nachgedacht, wie man diese Finanzlast schultern kann. Zur Debatte stehen Privatisierungen weiterer Kliniken, wie in Gießen-Marburg ein erstes Mal, und unter nicht verstetigbaren Bedingungen durchexerziert. Zur Debatte steht das Absenken der Forschungs- und Ausbildungskapazitäten, das Absenken der Ausbildungs- und der klinischen Standards und auch die Schließung ganzer Fakultäten. Keiner dieser Alternativen könnten wir gelassen entgegensehen, denn zum einen ist es die Aufgabe der medizinischen Fakultäten, auf der Basis der bundeseinheitlich geltenden Approbationsordnung, der auch nach der Föderalismusreform bundeseinheitlich geltenden Approbationsordnung, genügend Ärzte für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung heranzubilden. Und das macht ja schon Mühe in manchen Bundesländern derzeit. Und zum anderen soll diese Approbationsordnung garantieren, dass die Ärzte angemessen und auf dem neuesten Stand der medizinischen Forschung wissenschaftlich und praktisch ausgebildet sind. Ich fasse zusammen. Es muss verfassungsrechtlich ermöglicht werden, dass der Bund den Ländern über Hochschulsonderprogramme zur Bewältigung besonderer Lehrlasten, auch Lehrlasten, finanziell hilft. Zweitens, die 700 Millionen Euro Bundesmittel nach 143c sollten abhängig gemacht werden, natürlich, abhängig gemacht werden von einer Gegenfinanzierung der Länder in entsprechender Höhe. Und im Bereich der Universitätsklinika müssen Lösungen gefunden werden, damit auch künftig genügend viele Ärzte ausgebildet werden können, die qualitativ den Anforderungen der Approbationsordnung entsprechen. Den ersten und den zweiten Punkt, den hat Herr Erhard vorher schon zitiert als eine Feststellung des Wissenschaftsrats. Ich will nur sagen, was hier schon viel gesagt worden ist. Das systematische Problem ist die Entkoppelung der Kompetenzenneuordnung von der Finanzneuordnung. Die weckt nicht sozusagen föderalismustheoretische Verdächte auf einer allgemeinen systematischen Debatte, sondern einfach nur politische, ganz konkret politische Sorgen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.